Anlässlich des 7. Geburtstag von Erklär mir die Welt spielen wir 7 Folgen aus, in denen wir uns auf eine Reise begeben. Das ist heute Teil 5. Wir waren schon im All, im Dschungel, mit dem Rad in Afrika unterwegs und mit dem LKW auf der Autobahn. Heute machen wir eine andere Art von Reise, nämlich eine Zeitreise, und zwar ins Wien der 1940er Jahre. Lucia Heilmann hat als Kind damals Schlimmes erlebt, und zwar musste sie sich vor den Nazis verstecken. Sie hat ganz furchtbare Dinge mitbekommen als kleines Kind, und sie ist trotzdem so eine starke, positive Frau geworden und ist das noch immer. Und die Begegnung mit ihr war wahnsinnig berührend und toll. Und ja, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Bevor die Folge kommt, erzähle ich am Anfang jedes Birthday-Specials auch noch was Persönliches. Heute möchte ich euch von einer NGO erzählen, für die ich seit vielen Jahren spende. Treue Erklär mir die Welthörerinnen kennen die schon, nämlich Give Directly. Ich habe mich vor einigen Jahren entschlossen, immer 10% meines Einkommens zu spenden, und nicht wenig davon geht immer an Give Directly. Was ist das Ganze? Das ist eine NGO, die vor, ich glaube, jetzt gut 15 Jahren gegründet wurde von WissenschaftlerInnen, die sich angeschaut haben, wie kann man den Menschen auf der Welt am besten helfen, und vor allem wirtschaftlich Menschen, die in Armut leben. Und ich habe mir selber dann auch mal angeschaut, die wissenschaftlichen Untersuchungen von Entwicklungshilfe, und das ist sehr gemischt, wie viel das bringt. Manche Dinge bringen viel, zum Beispiel so Gesundheitsinterventionen, Moskitonetze, Impfungen, sauberes Wasser, aber ganz viele so wirtschaftliche Interventionen, wo man versucht, die Wirtschaft eines Landes anzuschieben, aufzubauen, hat eigentlich nie wirklich funktioniert. Genau, und diese WissenschaftlerInnen haben sich da die Literatur angeschaut und haben dann gemerkt, okay, was aber eigentlich sehr gut funktioniert, ist einfach Geldtransfers. Ja, und darum haben sie Give Directly gegründet. Give Directly heißt Gib direkt, und das ist die prinzipielle Idee dieser NGO. Die geben einfach direkt das Geld, das du spendest, an arme Menschen weiter. Circa 10%, glaube ich, geht für die Verwaltung drauf, was aber absolut notwendig ist, denn ich habe mir das auch mal vor Ort angeschaut, wie ich kurz vor Corona in Uganda war, habe ich mir da eine Reise organisiert hin zur NGO, habe da Familien besucht, habe MitarbeiterInnen der NGO besucht, und übrigens nicht als Fan, sondern als Journalist für den Standard habe eine Reportage drüber geschrieben. Und ich bekomme von dieser NGO keinen Cent. Ich bin einfach nur wirklich von Herzen davon überzeugt, dass die was Gutes machen. Sind auch sehr gut evaluiert, zum Beispiel von GiveWell, so eine Forschungsseite, die sich anschaut, wo Spenden am meisten Impact haben, also am meisten positiven Effekt pro Euro, den man spendet. Und da ist GiveDirectly immer ganz vorne dabei. So, und wie arbeiten die? Die werfen nicht das Geld vom Helikopter, sondern die sind in einigen Ländern unterwegs, sind immer mehr, weil die NGO zum Glück wächst, und suchen sich dort die ärmsten Regionen aus und schauen dann, wo die Armut besonders groß ist in diesen Regionen, und dort in einem bestimmten Bezirk oder District bekommen dann alle Leute pauschal circa 800-900 Euro. Das klingt jetzt nach nicht viel, wenn man jetzt in Wien oder in Salzburg oder in Niederösterreich lebt, aber wenn man in Uganda lebt, dann ist das für eine Person schnell mal das Einkommen, das man sonst in 2 Jahren hat, und das kann das Leben total verändert. Ich habe zum Beispiel 2 Personen besucht, die Jessica Amulen und Martin Otay, habe die mit dem Dolmetscher interviewen können, und die haben zum Beispiel beide ihre Felder verkaufen müssen und auch ihr Hab und Gut, also ihre Tiere, was meistens das ganze Vermögen ist von armen Subsistenzbauern, weil ein Kind krank war und dieses Kind musste behandelt werden, und weil wir nicht überall auf der Welt oder eigentlich auf den wenigsten Orten der Welt so eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung wie in Österreich haben, hat das sehr viel Geld gekostet. Darum haben sie ihre paar Tiere verkauft, ihre Rinder, ihre Ziegen, ihre Hühner und auch ihre Felder. Und das Kind ist dann leider trotzdem gestorben. Und dann standen sie also ohne Kind da und ohne Hab und Gut. Und was haben die da mit dem Geld gemacht, das sie vom Gift Directly bekommen haben? Die haben sich quasi einfach alles zurückgekauft. Also die haben sich wieder ein paar Tiere gekauft und den Grund und Boden. Und ist jetzt nicht so, dass die jetzt aus der Armut sind, aber ihr Leben ist besser. Sie haben auch das Dach von ihrem kleinen Haus renoviert. Und da gibt es ganz, ganz viele dieser Geschichten. Ist nicht so, dass wenn man jetzt da einmal Geld runter schickt, dass dann die Armut aufhört, aber die 800 Euro sind dort, glaube ich, viel besser aufgehoben als ja, bei sehr vielen Menschen in Österreich und besser aufgehoben als bei mir. und da gibt es auch ganz viele tolle wissenschaftliche Evaluierungen, weil ich bin immer sehr skeptisch, wenn jetzt Hilfsorganisationen von mir Geld möchten, weil ich immer gerne wissen möchte, bringt das wirklich etwas? Also ich versuche da meine Spenden wirklich nach hohen Standards zu vergeben. Und GiveDirectly ist wirklich einer der am besten evaluierten NGOs, die es gibt. Generell zeigt die Literatur, und ich habe mich da für mein Buch Alles gut, das ich 2019 veröffentlicht habe, wo es auch um den Kampf gegen globale Armut geht, sehr stark eingelesen. Und die Studien zeigen wirklich durch die Bank, dass die Empfänger vom Geldtransfer das Geld in der Regel nicht für Alkohol oder Zigaretten ausgeben, was, finde ich, auch ihr gutes Recht wäre, sondern dass die das Geld sehr sinnvoll ausgeben, oft für Tiere oder für die Bildung ihrer Kinder oder sie investieren es in ihr Haus. Genau. Und finde ich einfach eine wirklich tolle Sache. Das Geld wird jetzt nicht im Bar verteilt, sondern die meisten Menschen, zum Beispiel in Uganda, haben Mobiltelefone. Sehr viel des Geldtransfers passiert schon über Telefone. Wer keines hat, bekommt für so 20 Dollar dann ein Mobiltelefon von der NGO, und dort auf das Mobiltelefon, da hat man da Bankkonto drauf und dort wird das Geld hin überwiesen. Das heißt, das kann man auch nicht einfach stehlen dann. Genau, und das funktioniert wirklich wunderbar, und darum spende ich auch jedes Jahr für GiveDirectly. Und war für mich ein Riesenprivileg, dass ich da auch hinfahren konnte, mal das anschauen konnte. Ich habe sehr oft diese Geschichte erzählt, auch bei Vorträgen damals, wie ich mit meiner kleinen Lesetour mit meinem Buch war, gab es immer sehr viel Skepsis, dass das was bringen kann. Ich habe es mal vor Ort angeschaut, bin total davon überzeugt. Ich habe ganz viel wissenschaftliche Literatur dazu gelesen und kann ich wirklich von mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dass das eine sehr seriöse NGO ist. Und wenn ihr mal Lust habt zu spenden, dann schaut es euch mal GiveDirectly an. Genau, ich werde auch in der Beschreibung dieser Folge zwei Artikel, die ich dazu geschrieben habe, verlinken. Die sind damals im Standard veröffentlicht worden, wen das interessiert. So, das war jetzt so mein kleiner persönlicher Senf noch zum 7. Geburtstag von Erklär mir die Welt. Wir machen auch ein Gewinnspiel, gibt 7 tolle Preise zu gewinnen, zum Beispiel ein Non-Stop-Kino-Abo, ein Falter-Abo, ein Zeitverbrechen-Abo oder auch eine Jahreskarte für das Naturhistorische Museum. Und noch ein paar andere tolle Preise von Paul Iwitsch, ein Kochbuch. Ihr könnt einen Studiobesuch gewinnen bei Erklär mir die Welt oder auch ein Kaffeepaket, ein großes von Prem Frischkaffee. So, wenn ihr mitmachen wollt, auf erklärmir.at/Gewinnspiel könnt ihr teilnehmen, und ich wünsche euch viel Glück. So, und jetzt ab in die 1940er Jahre zu Lucia Heilmann, die trotz ihrer argen Erfahrungen in Wien in der Nazizeit so ein toller, positiver Mensch geblieben ist. Let's go! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die Nazizeit in Österreich, und zwar mit jemandem, der sie in einem Versteck in Wien überstanden hat, mit Lucia Heilmann. Hallo.
Hallo.
Lucia, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte vorstellen?
Oh. Vorstellen. Ja, mein Name ist Dr. Lucia Heilmann. Ich habe Medizin studiert und promoviert. Mhm. Ich war viele Jahre im Spital bei den Barmherzigen Brüdern als Stationsarzt. Habe geheiratet, zwei Mädchen, zwei Kinder. Und seit ich in Pension bin, beschäftige ich mich mit dem Zeitzeugenprogramm. Ich gehe in Schulen und erzähle jungen Schülern meine Geschichte.
Lucia, du bist während der Nazizeit in Wien in einem Versteck untergekommen. Kannst du uns was darüber erzählen? Wo hast du dich versteckt? Bei wem?
In Wien gab es ganz wenige Menschen, die sich entschlossen haben, jüdische Menschen zu retten. Einem verdanke ich mein Leben. Er hat sich 1941 entschlossen, meine Mutter und mich in seiner Werkstatt zu verstecken. Und die ganzen Jahre, von 1941 bis 1945, hat er für uns gesorgt, hat uns betreut, hat dieselbe Angst durchgestanden jeden Tag, die Angst vor Entdeckung, die Angst, dass wenn es an der Tür läutet, wer steht draußen, man weiß es ja nicht. Ist das schon die SS, die uns abholt, oder ist es nur ein Nachbar oder der Briefträger? Es war ein, also 4 Jahre waren wir, meine Mutter und ich, bei ihm versteckt. Er hat die ganzen Jahre für uns gesorgt. Er musste ja nicht nur, dass er uns seine Werkstatt zur Verfügung gestellt hat, wo wir versteckt waren, sondern er hat noch zusätzlich einen Verschlag gebaut, in den wir hineinkriechen konnten, wenn eben jemand an der Tür geläutet hat. Er hat zusätzlich für uns sorgen müssen, hat uns Lebensmittel besorgt. Damals war schon Krieg, seit 1939 ist Krieg gewesen und es waren alle Lebensmittel rationiert. Jeder hat nur eine Karte bekommen, wo drauf gestanden ist, eine Bezugskarte hat sich das genannt. Da war aufgeschrieben, 1 Kilo Mehl, 1 halbes Brot, 10 Decker Butter. Und nur wer so eine Karte im Lebensmittelgeschäft abgegeben hat, hat auch dann die entsprechenden Lebensmittel beziehen können, musste sie natürlich bezahlen. Und nachdem er eben nur eine Karte gehabt hat und für uns sorgen musste, war das immer zu wenig. Und so hat er sich bemüht, zusätzlich Nahrung zu beschaffen. Es gab in Wien damals den sogenannten Schwarzmarkt. War natürlich verboten, dort zu kaufen. Aber am Schwarzmarkt konnte man zum Beispiel Brot und andere Lebensmittel kaufen, um sehr viel dafür zu bezahlen. Mhm. Aber dadurch, dass wir, meine Mutter und ich, also bei ihm gearbeitet haben, in seiner Metallwerkstatt, so hat er viel mehr Gegenstände erzeugen können. Und je mehr er erzeugt hat, desto mehr konnte er verkaufen. Und so hat er eigentlich sehr gut verdient und hat für dieses Geld war ihm möglich, auch verschiedene Lebensmittel zu kaufen. Diese Jahre, 4 Jahre für ein Kind, ich war damals 10 Jahre alt, 11 Jahre alt, die ganze Zeit ohne Kinder zu verbringen. Ich habe ja praktisch nur den Reinhold, also den Mann, der uns versteckt hat, und meine Mutter, das waren meine einzigen Kontakte, die ich hatte.
Also man konnte unmöglich raus.
Also in all diesen 4 Jahren hat sich meine Mutter entschlossen und hat zum Reinhold gesagt, dass er soll ein bisschen mit mir hinausgehen aus der Werkstatt, wenn sie gesehen hat, dass ich seelisch schon so down war. Mhm. Also hat er mich genommen und wir sind mit der Straßenbahn nach Grinzing, das ist so ein Vorort von Wien, sind wir gefahren und er hat mich so wie einen Hund von der Leine gelassen. Ich bin dort gelaufen. Dass wir ein Kind laufen hin und her. Und aber nach einer Stunde hat er mich wieder zusammengepackt und wir sind wieder zurück in die Werkstatt. Und diese Unmöglichkeit, mit anderen Kindern zu spielen, zu lachen. Ich durfte ja nicht in die Schule gehen. Also all diese Jahre waren für mich als Kind bedrückend und sehr, sehr schwer und lang.
Weißt du, was mit dir passiert wäre, wenn du dich nicht versteckt hättest?
1941 begannen die Abtransporte der noch in Wien lebenden jüdischen Menschen. Eines Tages hat man erfahren, dass in Graz Transparente über die Straßen gespannt waren, wo drauf gestanden ist, Graz ist judenrein. Und denen ist es, also Graz ist es gelungen, als erste Stadt in Österreich, also alle jüdischen Menschen abzutransportieren. Das heißt, man hat sie von allen, also wo sie gewohnt haben, man hat sie zusammengepfercht. Und dasselbe hat man natürlich in Wien gemacht. Man hat sie in sogenannten Sammelwohnungen zuerst wohnen lassen. Und dann musste man, eines Tages ist ein Lastauto gekommen, vor der Tür, vor dem Haustor gestanden und alle die in den Sammelwohnungen lebenden Juden mussten schnell, alte, junge, Kinder, alle die in diesen Sammelwohnungen waren, mussten dieses Lastauto besteigen und wurden von diesen Sammelwohnungen zuerst in solche Sammellager gebracht und von dort zu den Bahnhöfen, wobei der Aspang-Bahnhof einer der am meisten befahrenen, aber auch alle anderen Bahnhöfe, wurden die Menschen in Viehwaggons gepfercht, ohne sanitäre Möglichkeiten, ohne Wasser, ohne Nahrung. Und wurden abtransportiert in die Konzentrationslager, die ja eigentlich Todeslager waren. Und 1941, wie gesagt, haben begonnen die systematischen Abtransporte der jüdischen Menschen. Und damals haben natürlich alle jüdischen Menschen gewusst, wenn es geht auf Transport, dann fährt man in den Tod. Und ich glaube, dass auch die ganze österreichische Bevölkerung das gewusst hat. Jedenfalls haben sie gehofft, dass diese Menschen, die also da wegfahren, nie wieder zurückkommen. Weil die Bereicherung der österreichischen Bevölkerung an den Juden war ja enorm. Es war eine riesige Arbeitslosigkeit. Alle jüdischen Menschen wurden sofort gekündigt, wie der Hitler gekommen ist. Es war eine große Wohnungsnot. Die jüdischen Menschen wurden aus den Wohnungen hinausgeworfen. Auch zu uns ist man gekommen, hat an der Tür geläutet, war ein Ehepaar draußen, hat eine Liste vom Bezirksamt bekommen, wo alle jüdischen Wohnungen aufgeschrieben waren. Sie haben sich die Wohnungen angeschaut, unsere Wohnung hat ihnen gefallen. Binnen 14 Tagen mussten wir die Wohnung räumen und die haben die Wohnung übernommen. Heute gibt es vor den Häusern, wo man solche jüdische Wohnungen requiriert hat, gibt es solche kleine Tafeln. Sie heißen Stolpersteine. Und da steht drauf, dass in diesem Haus hat gewohnt Herr und so, Geburtsdatum und Todestag und wohin man ihn in welches Buchenwald, Meidaneck und so weiter transportiert hat. Und die, wo wann sie gestorben sind. Das wurde alles auf diese kleinen Tafeln aufgeschrieben. Und für mich bedeuten diese kleinen Messingtafeln Grabsteine. Und ja.
Kommen wir vielleicht wieder zu deinem Versteck. Reinhold, hast du gesagt, heißt Rein, er?
Er heißt Reinhold Duschka. Er war der der beste Freund meines Vaters. Er hat mit ihm zusammen Klettertouren unternommen. Sie waren beide Bergsteiger, begeisterte Bergsteiger. Mein Vater hat sich bemüht, dass wir eine Auswanderungsgenehmigung bekommen, aber es ist ihm nicht gelungen. Und wie Reinhold gesehen hat, dass wir in Todesgefahr waren, weil auch er hat von diesen Transporten gewusst. Ja. Also er hat sich entschlossen, uns zu retten. Er war einer von den ganz, ganz wenigen, der nicht zugeschaut hat, der nicht weggeschaut hat, dass er wirklich etwas unternommen hat, um jüdische Menschen zu retten, unter Lebensgefahr. Es war verboten, Juden auch nur eine Kleinigkeit behilflich zu sein. Das war alles unter Gefängnisstrafe, Todesstrafe. Wenn man ihn entdeckt hätte, dass er uns gerettet hat, hätte man ihn sofort erschossen. Und er hat sich entschlossen, eben eine Frau mit einem Kind, noch erschwerend so eine Situation, uns in seiner Werkstatt, Metallwerkstatt zu verstecken.
Darf ich fragen, was mit deinem Vater war?
Mein Vater hat gearbeitet bei Siemens und Siemens war schon damals eine Weltfirma. Siemens hat Aufträge bekommen von der ganzen Welt und mein Vater hat gebeten, die Leitung, dass wenn er sie einen Auslandauftrag bekommen, da will er mitfahren. Und wirklich hat die Siemens hat bekommen den Auftrag, den Trabrennplatz in Teheran, also damals Persien, heute Iran, zu beleuchten. Und Siemens hat geschickt alles, die notwendigen Arbeiter, Ingenieure und auch die Lampen, die man dazu braucht. Das alles wurde transportiert nach Teheran, der Hauptstadt von Persien. Und mein Vater als Beleuchtungsingenieur wurde mitgeschickt, um das Ganze zu verwalten. Und so ist er nach Persien gekommen, hat sich bemüht, Visa für uns zu besorgen. Aber schon 1939 ist ja der Krieg ausgebrochen und damals wurde Persien von den Engländern besetzt. Und die haben alle ausländischen Staatsbürger von Persien abtransportiert nach Australien. Mhm. Und so ist mein Vater nach Australien gekommen und hat dort zunächst in einem Internierungslager und später in einer kleinen Stadt den Krieg überlebt.
Mhm. Und wart ihr in Kontakt mit ihm? War das möglich?
Also in Kriegszeiten gab es gar keinen Kontakt. Und wie der Krieg zu Ende war, gab es das Rote Kreuz, das vermittelt hat, also Menschen, die andere gesucht haben. Und so hat mein Vater ins Rote Kreuz geschrieben. Und auch wir haben dem Roten Kreuz angegeben. Wir wussten ja auch nicht, dass er von Persien nach Australien transportiert wurde. Aber er hat sich natürlich sehr gefreut, wie er gehört hat, dass wir das überlebt haben. Mhm. Und so haben wir wieder Kontakt aufgenommen und Briefe geschrieben. Und ja. Und er hat mich dann auch eingeladen. Und da war ich, also wie der Krieg zu Ende war, war ich 15. Bis alle Papiere erledigt waren, war ich schon 20. Also mit 20 bin ich nach Australien gefahren.
Hast deinen Vater wieder getroffen?
Ja.
Kannst du mir das über deine Zeit im Versteck erzählen? Was macht man da jahrelang als junges Kind?
Also das Erste war, dass Reinhold uns, meiner Mutter und mir, beigebracht haben, ihm zur Hand zu gehen. Das heißt, diese Gegenstände, die er erzeugt hat aus Metall, ihm also vorzubereiten, damit er mehr Gegenstände erzeugen kann. Das war also Metall und er hat daraus, hauptsächlich Messing, verschiedene Gegenstände geformt, also Schalen, Tassen, Vasen, ich kann mich erinnern, auch Teekannen. Und damals war sehr modern, dass das Metall gehämmert wurde. Und dieses, zuerst hat man aus dem Blech ausgeschnitten. Und auch daran kann ich mich erinnern, er hat mir gezeigt, wie man mit einer Blechschere das also herausschneidet. Und ich kann mich erinnern, dass mir das so schwer gefallen ist, musste beide Hände nehmen, um das zu schneiden. Also zuerst muss man das aus dem Blech herausschneiden, da vorzeichnen zuerst, dann ausschneiden. Und dann wurde dieses Blech gehämmert. Da hatten wir verschiedene Hämmer und er hat uns alles gezeigt. Bei mir mit viel Geduld, bei einem Kind braucht man ja doppelt Geduld. Weil auch das Hämmern war nicht irgendwie, sondern das musste gleichmäßig der Schlag sein. Und wenn das gehämmert war, hat er erst daraus den Gegenstand geformt. Oder wenn es notwendig war, einen zweiten Teil anzulöten, bei Vasen oder sonstigen Gegenständen, musste man oft einen Teil anlöten. Das hat er mir auch beigebracht. Also ich konnte schon löten, ich konnte hämmern. Und so habe ich den ganzen Tag mit Arbeit verbracht und auch meine Mutter. Und das war natürlich für während der Woche, also den ganzen Tag sind wir gestanden und haben gearbeitet, aber am Sonntag mussten wir ganz ruhig sein, weil in diesem Werkstättenhof, in dem sich diese Werkstatt auch vom Reinhold befunden hat, am Sonntag hat niemand gearbeitet. Es war ganz ruhig. Da mussten auch wir ganz ruhig sein. Und das war der schlimmste Tag. Sonntag, das ist überhaupt nie, nicht vergangen.
Weil ihr nichts machen konntet, weil...
Also Reinhold hat für mich Bücher besorgt, altersgemäß. Ich habe den Karl May gelesen, Mädchenbücher. Und ja, trotzdem war der Sonntag endlos. Ja.
Und habt ihr von eurem Versteck aus mitverfolgt, was draußen passiert?
Das konnten wir mitverfolgen, weil es gab in der Werkstatt so einen kleinen Volksempfänger, das geheißen ein Radio. Und da gab es natürlich Nachrichten und die haben wir. Und ich sehe da gerade bei dir so eine Landkarte, also eine Erdkarte. So etwas hatte ich in der Werkstatt auch. Und wie wir begonnen haben, uns beim Reinhold zu verstecken, war damals gerade der Vormarsch der Deutschen in Russland. Und ich habe also jedes Mal, wenn im Radio verlautbart wurde, diese Stadt, jene Stadt wurde eingenommen und ich habe das mit Stecknadeln, habe ich das auf dieser Karte fixiert. Und dieser Vormarsch, der für uns ja unvorstellbar und erschreckend war, hat er erst gestoppt, knapp vor Moskau, 50 Kilometer vor Moskau. Wenn man das auf der Landkarte sieht, wie weit das schon im russischen Reich war. Hitler hat ja schon eingenommen, Frankreich, Belgien, Holland, alle diese Staaten waren ja schon unter seiner Herrschaft. Es war wirklich erschreckend. Und erst von Stalingrad an, von diesem 50 Kilometer vor Moskau, erst dann hat ganz langsam der Rückzug begonnen. Dann war es für mich natürlich viel schöner, die Stecknadeln zu stecken.
Das heißt, du hattest Angst, er gewinnt eine Schlacht nach der anderen und das geht nie zu Ende.
Die Menschen hier in Österreich und auch die Radiosender waren überzeugt, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Meine Mutter war sehr optimistisch. Sie hat immer gesagt, das gibt's nicht. Irgendjemand wird schon Deutschland bekämpfen und dass, wenn die ganze Welt gegen ihn ist, endlich wird es die Hitlerherrschaft zu Ende sein. Und obwohl es eigentlich ganz aussichtslos ausgeschaut hat, weil er eben ganz Europa schon erobert hat. Das, trotzdem war sie überzeugt, das muss einmal zu Ende gehen. Und ja.
Ihr wart abgeschnitten von allen Freunden, Kontakten, Familie. Wie war das damals für dich oder für deine Mutter?
Furchtbar. Der Verlust aller Menschen, die man kennt, von denen man. Das Schrecklichste war wohl der Abtransport meines Großvaters. Da hat es eines Tages an der Tür geläutet und zwei SS-Männer, solche schwarze Kolosse, sind gekommen, haben meinen Großvater, den Vater meiner Mutter, abgeholt. Mir ist er vorgekommen, uralt, er war damals 64, war natürlich, ja. Und sie haben ihn abgeholt. In Wien, ins Stadion hat man die jüdischen Menschen gebracht. Und von dort nach Buchenwald. Und einige Wochen später ist ein Telegramm gekommen zu meiner Mutter, dass er getötet wurde und dass man beantragen kann, die Urne gegen Bezahlung von der Leitung, Lagerleitung Buchenwald. Und so ist es natürlich mit vielen Menschen gegangen. Meine Mutter hat einen Bruder, der hat geglaubt, er kann sich retten mit seiner Familie, ist ausgewandert nach Frankreich. Aber in dem Moment, wo der Hitler Frankreich erobert hat, hat man ihn abtransportiert und umgebracht. Und so kann ich Ihnen diese Geschichten natürlich alle. Soll ich noch eine sehr traurige Geschichte erzählen? Ja? Ich hatte natürlich als Kind eine beste Freundin. Die hat im selben Haus gewohnt wie wir, ein Stock tiefer. Ich bin immer zu ihr gelaufen. Und wie die Abtransporte begonnen haben, und man hat auch sie und ihre Familie geholt und auf das Lastauto hinaufgedrängt. Und sie war ja ein Kind, so wie ich. Und in diesem Gedränge ist sie gestanden, nahe an der Kante des Lastautos, und ist, wie der Chauffeur angefahren ist, ist sie heruntergefallen. Und der Chauffeur hat sie gnadenlos überfahren. Und das hat meine Mutter und ich, wir haben das vom Weiten angeschaut. Wir sind dann nicht mehr zurück in das Haus, weil wir eben in diese Wohnung, weil wir ja eben die Möglichkeit hatten, uns zu verstecken. Aber wir haben noch gesehen, wie die Erna überfahren wurde. Und wir hatten gedacht, also jetzt ist sie gestorben, sie ist überfahren. 1945 haben wir aber mit der Hilfe des Roten Kreuzes, hat meine Mutter sich erkundigt, was mit ihren Eltern passiert ist. Und da haben wir erfahren, dass sie wurde noch nach Theresienstadt abtransportiert, zusammen mit ihren Eltern. Das heißt, sie muss schwer verletzt dort angekommen sein. Und von Theresienstadt nach Auschwitz, und wurde dann in Auschwitz zusammen mit ihren Eltern ermordet.
Was sich viele junge Menschen heute fragen, ist, wie konnten Menschen je anderen Menschen so etwas antun? Hast du darauf eine Antwort?
Das fragen sich nicht nur Menschen heute, das fragen sich schon die Menschen seit damals. Auch viele Rabbiner fragen das. Es ist auch schwer, weiter an Gott und Gottes Güte zu glauben. Es ist also für mich, bin weder ein Religionsphilosoph noch sonst ein Philosoph, auch ich kann das nicht beantworten. Wie es möglich war, so etwas, vor allem diese Zehntausenden Kinder, die man umgebracht hat, also es ist unbeantwortbar.
Wie ist das zu Ende gegangen? Wie war das bei euch? Wie habt ihr davon erfahren? Jetzt können wir wieder raus. Es ist zu Ende.
Also, wir waren, zuletzt waren wir in einem Versteck in der Gumpendorfer Straße und am 13. April 1945 hat die russische Armee auch die Gumpendorfer Straße erobert. Und man hat, Krieg ist sehr laut. Und auf einmal wird es still. Man hört nur noch einzelne Gewehrschüsse. Und dann ist die russische Armee durch die Gumpendorfer Straße gekommen. Und die Soldaten, die russischen Soldaten haben im Gegensatz zu der deutschen Armee mit ihren Stiefeln, mit ihrem Stechschritt, das waren die russische Armee ganz anders. Sie sind mit solchen weichen Wollstiefeln sind sie durch die Straße marschiert. Man hat sie kaum gehört. Und sie sind nicht marschiert, sie sind gegangen. Also die russische Armee hat Wien erobert. Und damals, an diesem Tag, haben wir hinausgeschaut aus unserem Versteck und der Reinhold hat gesagt, ja, das ist schon die russische Armee. Und wir haben sie also gesehen mit ihren Pelzmützen. Und wir haben gewusst, dass die ganze schreckliche Angst, das ist vorbei. Jetzt sind wir befreit. Und wir waren wirklich durch die russische Armee befreit, während die österreichische Bevölkerung hat das als Besatzung empfunden und hat sich entsprechend vor dieser russischen Armee gefürchtet, weil sie gedacht haben, dass die Soldaten, russischen Soldaten sich so verhalten würden wie die deutschen Soldaten in Russland. Bei jedem Schritt, den sie zurückgegangen sind, haben sie gelassen sogenannte verbrannte Erde. Das war die Bezeichnung dafür, dass sie also alle Dörfer, alle Felder angezündet haben, bevor sie das Land verlassen haben, bevor sie den Russen übergeben haben, diesen Teil, in dem sie also als Eroberer tätig waren. Sie haben aber auch die Dorfbevölkerung zusammengepfercht in Kirchen, haben die Kirchen verschlossen und angezündet. Und das alles haben die Soldaten, also auch die österreichischen Soldaten, nach Hause geschrieben und die Bevölkerung, österreichische Bevölkerung, genau informiert, wie sich die Österreicher verhalten haben. Und da haben sich gefürchtet, dass die russische Armee dasselbe machen könnte wie die deutsche. Haben sie natürlich nicht. Es waren Vergewaltigungen, es waren vielleicht auch sogar Plünderungen, es waren aber nichts im Vergleich mit dem, was die deutsche Armee in Russland verursacht hat.
Nach all dem, was du mitgemacht hast und beobachten hast müssen, kann man dann je wieder ein normales Leben führen?
Was ist ein normales Leben? Ich weiß es nicht. Ich kann das über mich selber nicht beurteilen, weil ich kein anderes Leben kenne.
Aber ich meine, normales Leben. Kann man das Essen so genießen, wie man das gerne genießen möchte und Beziehungen haben, so wie man das gerne möchte, ohne dass man in sich...
Also ganz, ich glaube, ich bin geschädigt.
Es bleibt immer etwas zurück.
Muss doch. Nach 7 Jahren, schrecklichen Jahren, das ist prägend.
Was mir viele Hörerinnen und Hörer geschickt haben, bitte fragt die Lucia, ob sie heute Parallelen zieht zu früher.
Ich möchte die Frage anders formulieren. Aha. Fürchten Sie sich, dass sich das wiederholt? Das ist das Resümee dieser Frage. Die Frage an mich ist nicht richtig gestellt. Die muss man nicht an mich stellen. Die muss man an alle Menschen, die rund um mich sind, alle, die jünger sind als ich, alle, die sich so eine Zeit nicht vorstellen können und nicht wünschen. Alle diese Menschen sind gefordert. Die müssen sich die Frage stellen, hast du nicht Angst, dass sich das wiederholt? Und dass die Frage stellen allein ist nicht genug. Man muss auch etwas dagegen tun. Man muss viel tun. Aber es kann gelingen.
Was kann man tun, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ich würde gerne was machen, was kann er oder sie machen?
Zunächst einmal in seiner eigenen kleinen Umgebung einen Standpunkt vertreten. Hinweisen auf die Ungeheuerlichkeiten, die schon heute passieren. Es gibt die Donnerstagaufmärsche, aber das ist alles viel zu wenig. Es muss eine Gruppierung, es muss eine gemeinschaftliche Tätigkeit erfolgen, die auch hinweist auf diese schrecklichen Dinge, die täglich passieren.
Danke, Lucia.